온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin und willkommen beim Onda Info 172. Aus aktuellem Anlass befassen wir uns ausführlich mit dem Ausgang des Referendums in Venezuela. Der verhinderte Máximo Lida kommt höchst selbst zu Wort, aber wir haben auch noch ein Interview mit einem Korrespondenten zu bieten, der die spannende Wahlkampfzeit als Radiojournalist begleitet hat. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist der eiserne Vorhang zwischen den USA und Mexiko. Dort gab es vor wenigen Wochen zum ersten Mal ein binationales Grenzcamp, das zwar zunächst erfreulich verlief, aber schließlich von der Grenzpolizei gewaltsam beendet wurde. Dazu stellen wir euch ein Buch vor, welches sich genau damit befasst, mit der Geschichte von und den Gründen für die Migrationsbewegung von Lateinamerika in die USA. Neben diesen beiden Themen haben wir noch einen ganz besonderen Querschläger zu bieten. Denn in Kolumbien sind maßgeschneiderte, kugelsichere Klamotten ein todsicheres Geschäft. Unser Companiero Patricio Luna konnte sich mal in der Fabrik umsehen, die unter anderem die Anzüge für Hugo Chavez oder Alvaro Uribe herstellt. Bei der Mode hören die Konflikte eben auf. Aber los geht's mit Hip-Hop, nämlich mit La Etnia aus Kolumbien.
Balazos se disparan sin motivos. Esto no quería ladrar, querían un rugido de tigre. Te ves chistes con garras, con dientes. Lo único que tienes es cuentas pendientes. En este caso el factor fue suerte. Llegaron embestidos con olor a muerte. Sacas pegas que pum, te crees súper valiente. Ahora tiene más soles, te respeta mucha más gente. Para algunos mala fama, otro más poder. Ten cuidado que te buscan, te van pronto a joder. Por ahí me han contado, te han visto mareado. De pronto no actuaste como era indicado. Mirando para atrás, mirando para el frente. ¿Acaso tú el malo le temes a la muerte?
La opción del no, 4.504.354 con un 50.70% de la votación.
Mit rund 51-49% hat am 2. Dezember in Venezuela eine hauchdünne Mehrheit gegen den Vorschlag einer Verfassungsänderung gestimmt. Mit dem von Venezuelas Präsident Hugo Chavez selbst zur Abstimmung gestellten Reformprojekt sollte zum einen der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft vergrößert werden. Des Weiteren sollten die 36-Stunden-Woche als maximale Arbeitszeit festgelegt, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung gestärkt und Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung verboten werden. Einige Änderungsanträge jedoch waren im Vorfeld der Abstimmung hoch umstritten, auch innerhalb des chavistischen Lagers. Hugo Chavez gestand seine erste Wahlniederlage seit 1999 umgehend ein, übernahm die Verantwortung und übte Selbstkritik.
No estamos maduros políticamente para asumir sin temores, sin dejarnos atemorizar por la propaganda adversaria.
Wir sind als Gesellschaft politisch noch nicht so erwachsen, dass wir ohne Furcht und ohne Zweifel gegen all die Propaganda des Unternehmersektors ein offen sozialistisches Projekt annehmen könnten. Darüber wird nun zu reden sein. Für die Niederlage übernehme ich zuallererst die Verantwortung. Uns hat mit Sicherheit die nötige Intensität gefehlt, den Leuten die Reform zu erklären und sie von der Notwendigkeit zu überzeugen und ihnen zu sagen, wie genau der Weg hin zum Sozialismus aussieht.
Zu den umstrittenen Punkten des Referendums gehören zum Beispiel die Möglichkeit einer unbegrenzten Wiederwahl des Präsidenten, die Anhebung der Mindestzahl von Unterschriften für die Initiierung eines Referendums oder die Möglichkeit der Absetzung der obersten RichterInnen durch einfachen Mehrheitsentscheid des Parlaments. So hatten der langjährige Bündnispartner Podemos wie auch der erst vor einigen Monaten zurückgetretene Verteidigungsminister Baduel dazu aufgefordert, gegen die Reform zu stimmen. Ihr hört nun ein Interview mit Robin Stock, der sich beim Internetradio Venezuela en Vivo engagiert und der auch für die aktuelle Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten eine Reportage beisteuert.
Jetzt ist ja das Referendum knapp gescheitert. Was meinst du, woran das gelegen hat?
Ich glaube, dass das Referendum vor allem daran gescheitert ist, dass es Hugo Chavez in der Regierung nicht gelungen ist, die eigene chavistische Basis von der Notwendigkeit dieser Reform zu überzeugen. Und das hat viele Gründe gehabt. Zum einen gab es relativ viel Kritik innerhalb des chavistischen Lagers an dieser Reform. Zum einen an den Inhalten, zum anderen aber auch an der Art und Weise, wie die Reform durchgesetzt wurde, in welcher Geschwindigkeit. In einer ziemlich kurzen Zeit, im August hat Chavez die ersten Vorschläge vorgeschlagen, im Dezember war dann schon die Abstimmung und es hat Kritik daran gegeben, dass zu wenig Debatte in der Basis stattgefunden hat über die Artikel. Was auch noch mit dazu beigetragen hat, denke ich, ist, dass sich innerhalb der Wahlkampfzeit Teile des chavistischen Lagers abgespalten haben. Das ist einmal die sozialdemokratische Partei Podemos, die als einzige aus der chavistischen Koalition den Reformvorschlag nicht mitgetragen hat und zum Nein-Wählen aufgerufen hat. Dann ist da der ehemalige Verteidigungsminister Baduel, der ein enger Vertrauter von Hugo Chavez war, der sich auch aus der Regierung entfernt hat und dazu aufgerufen hat, Nein zu stimmen, der sogar die Reform als Staatsstreich bezeichnet hat. Und was man auch nicht vergessen darf, ist die Kampagne der Opposition, die nicht sich davor gescheut hat, wild Lügen zu verbreiten, Zeitungsanzeigen, in denen zum Beispiel die Rede davon war, dass durch die Verfassungsreform auf einmal alles dem Staat gehören würde, bis hin zu Kindern und Privateigentum würden abgeschafft, Kinder würden dem Staat gehören. Das alles hat viel Unsicherheit und Angst auch geschafft.
Wie wird das jetzt deiner Meinung nach mit dem Reformprozess weitergehen? Was hat dieser Ausgang des Referendums für Folgen?
Ich denke mal, was ganz wichtig sein wird, ist, dass zunächst mal das Tempo rausgenommen wird aus dem ganzen Reformprozess, der jetzt stattfindet. Chavez hat ja 2006 im Dezember die Präsidentschaftswahlen erneut gewonnen mit 63% und hat das so ein bisschen wie einen Freifahrtschein wohl verstanden, jetzt den Sozialismus des 21. Jahrhunderts sehr schnell aufzubauen. Ich denke, dieses Tempo wird sich jetzt etwas verlangsamen und es muss Zeit sein für mehr Reflexion und für mehr Debatte innerhalb der chavistischen Bewegung. Es muss gesucht werden nach den Fehlern, die dazu geführt haben, dass insgesamt 3 Millionen Wähler, die 2006 noch für Hugo Chavez gestimmt haben, diesmal nicht an die Urnen gegangen sind. Man darf nicht vergessen, die Opposition hat jetzt bei einem Referendum ihren Stimmanteil nur ganz geringfügig ausweiten können. Der einzige Verlierer in dem Ganzen war Hugo Chavez. Der hat 2006 noch etwa 7 Millionen Stimmen für seine Präsidentschaft gewonnen. Jetzt für die Reform waren es nur 4 Millionen. Das heißt, es sind 3 Millionen Wähler abgesprungen. Das Ganze könnte jetzt meines Erachtens in zwei Richtungen gehen. Es könnte einerseits den linken Flügel innerhalb des Chavismus stärken. Das heißt, die Basis, die mehr Diskussion und mehr Beteiligung von unten will, könnte genauso gut aber auch die Rechte stärken, die sagt, wir müssen das stärker von oben durchhierarchisieren, wir müssen mehr Staat und mehr Verantwortung von oben haben, damit das Projekt auch wirklich vorangeht. Und gleichzeitig denke ich, dass die Opposition sich jetzt im Aufwind wiegt. Zum ersten Mal seit 1998 haben sie es geschafft, eine Wahl zu gewinnen. Sie werden jetzt sicherlich versuchen, eine neue Opposition zu Chavez auf den Weg zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell auch die Partei Podemos und eben auch der ehemalige Verteidigungsminister Baduel eine wichtige Rolle spielen werden. Und nicht zuletzt auch die Studenten, die sich so ein bisschen als eine neue politische Kraft herauskristallisieren, eben nicht die alten Parteien, die für ihre Korruption und eben die ganze Misere der Vierten Republik bekannt sind, sondern die eben auch sagen, sie wollen was Neues.
Wenn es bis 2013 keinen neuen Versuch gibt, eine Verfassungsreform auf den Weg zu bringen, was passiert dann?
Wenn es bis 2013 nicht gelingt, eine neue Verfassungsreform auf den Weg zu bringen, die die Wiederwahlbeschränkung von Hugo Chavez aufhebt, dann ist das chavistische Projekt sicherlich damit konfrontiert, eine Entpersonalisierung hinzubekommen. Das heißt, sich von der Person Hugo Chavez zu lösen und eben das bolivarianische Projekt trotzdem voranzubringen, also den Sozialismus des 21. Jahrhunderts tatsächlich von unten her aufzubauen, ohne den Maximo-Leader Hugo Chavez da oben zu haben.
Zum Internetradio Venezuela en Vivo kommt ihr wie folgt: radiovenezuelaenvivo.blogspot.com. Nochmal, radiovenezuelaenvivo.blogspot.com.
Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que sigue caminante. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que siguen caminantes. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andante que sigue caminante. Crónicas de una muerte anunciada, la vida andando, siguen caminando. Con tu lápida caminando, sientes que tienes el mando. Preparas tú mismo tu fosa, me imagino que hermosa. Los rumores llegan, dicen que tiene muchas pesadillas. Que tres en la frente, un de ti te martillan. Ibas en un cajón negro y mucha gente te llevaba. Y una fosa oscura al instante se cerraba. Que gritabas y llamabas cuando te despertaste. No pensaste tú lo mismo cuando cascaste. Saliste, caminaste, te sentiste el dueño. Reprimido, ahora solo es tu sueño. Por tus sueños, por tus acciones.
No hay tiempo para que reacciones, motherfucker.
Im Norden von Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, ein Eckhaus, graue Fassade, unscheinbar. Doch gesichert mit Stacheldraht, zackigen Metallzaun und Stahltür, man würde dahinter eine Detektei oder eine Wach- und Schießgesellschaft vermuten. Ein dunkelblaues Schild ziert in schwungvoller Schrift Miguel Caballero. Seine Schätze verwahrt Kolumbiens Mann für große Kaliber hinter Schloss und Riegel. Denn die Geschäftsidee brachte dem 39-jährigen Modeunternehmer, der mit einem Kapital von $10 und nur 2 Leuten gestartet sein soll, in den letzten 10 Jahren 2-stellige Zuwachsraten. Im vergangenen Jahr einen Umsatz von $7 Millionen, weltweites Renommee und eine erlesene Kundschaft überall auf der Welt. Mitarbeiter sitzen auf 2 Stockwerken hinter Nähmaschinen, Designer entwerfen an modernen Monitoren. Der Boss ist gerade in Besprechung. Um Besuch, darunter Medien aus der ganzen Welt, die einen Blick in Caballeros Betrieb werfen möchten, kümmert sich die rechte Hand des Firmengründers, Verwaltungschefin Jacqueline Jaimes.
Das ist die Produktion. Hier werden die Kleider genäht und entworfen. Hier werden die Bestellungen bearbeitet. Jacken, Westen, Hemden und T-Shirts ist das, was wir am meisten herstellen. Es sind auch die Kleidungsstücke, die am meisten schützen.
Die Maxime der Firma ist Sicherheit, Bequemlichkeit, aber vor allem Diskretion. Die Kleidung, Freizeit ebenso wie Business oder Abendmode, ist von gewöhnlicher Straßenkleidung nicht zu unterscheiden. Man muss sie erst anfassen, um zu fühlen, was das Besondere daran ist.
Sehen Sie hier, die Taschen. Die sehen wie ganz normale Taschen aus. Doch hier spüren Sie die gepanzerten Einlagen. Das sind Jacken, zum Angeln oder für die Jagd. Bei Materialien werden Klima oder zum Beispiel auch Kälte berücksichtigt. All diese Kleidung, sie ist entweder schon oder wird noch kugelsicher gemacht.
Kugelsichere Einheitsware, längst ist das keine Rarität mehr. Der Kolumbianer hält aber von Kleidung von der Stange nix. Er setzt auf Exklusivität, auf Maßanfertigungen. Und seinen Kunden erfüllt Miguel Caballero auch die ausgefallensten Wünsche.
Vor einer Woche hatten wir eine Bestellung, eine gepanzerte Krawatte. Die haben wir auch hergestellt.
Jemand wollte einen kugelfesten Rucksack. Doppelter Schutz, wenn nicht nur der Rucksack, sondern auch die Kleidung darunter kugelsicher ist.
Innerhalb von 12 Jahren hat sich das Wappen Caballeros als Markenzeichen etabliert. Auf seine Entwürfe vertrauen Spaniens Königshaus, Staatspräsidenten wie Kolumbiens Álvaro Uribe, Venezuelas Hugo Chávez oder Brasiliens Lula. Hinzu kommen Manager, Minister und Militärs. 20.000 Bestellungen lieferte die Firma im vergangenen Jahr aus. 3 von 4 Kreationen werden exportiert. Der Mann besitzt Läden in Lateinamerika sowie ein Netz autorisierter Vertreter in einem Dutzend Länder der Welt. Verwaltungsmanagerin Senora Jaimes fasst das Geheimnis des Erfolges so zusammen.
Was wir möchten, ist, dass unsere Kleidung verhindert, dass Menschen sterben. Doch die Leute sollen sich in unseren Kreationen doppelt wohlfühlen. Sie sollen die Sicherheit haben, damit kann mir nichts passieren. Und sie sollen sie gerne tragen, weil sie zu den Farben und anderen Kleidungsstücken, die die Leute tragen, passen. Es sind exklusive, ergonomische, ganz besondere Kleidungsstücke, geschneidert nach dem Stil des Kunden.
Caballeros Designer stellt das allerdings vor große Herausforderungen, vor allem die weibliche Kundschaft.
Das größte Problem ist die Form des Busens, einem Kleidungsstück die typisch weibliche Form zu geben. Das Problem ist allerdings nicht der Schnitt, sondern die gepanzerte Einlage. Dass das Stück nicht eckig, fast quadratisch wirkt, sondern die weibliche, rundliche Form besitzt.
Jetzt ist der Boss an der Reihe. Er erklärt, wie er auf die Idee kam, Kleidung mit Einlagen aus Materialien wie Aramid, Polyethylen oder Nylon vollzustopfen, sodass, wer drinsteckt, einen Schuss aus einer Feuerwaffe aus nur wenigen Metern Entfernung unversehrt überstehen kann.
Darauf kam ich vor 16 Jahren. Eine Kommilitonin kam immer begleitet von Leibwächtern in die Universität. Doch die Bodyguards trugen ihre kugelsicheren Westen nicht. So entstand mein erster Entwurf, eine kugelsichere Lederjacke. Später kamen unsere Guayaberas genannten Tropenhemden hinzu und viele andere Kleidungsstücke.
Doch kugelsicher, das kann ja jeder behaupten. Es sind ISO-Normen einzuhalten sowie strenge US-Vorschriften. Bei Caballero setzt man, um zu beweisen, dass gehalten wird, was man verspricht, aber lieber auf eine eigene Methode als Qualitätskriterium, verrät Verwaltungsleiterin Jaimes.
Auch das ist ein Qualitätsmerkmal von Miguel Caballero. Jedes Kleidungsstück, das wir herstellen, unterziehen wir einer Probe.
Hier unsere Waffe. Bitte Ohrenschutz aufsetzen. Jetzt bitte alle aus der Schusslinie. Waffe wird geladen.
Beim Test für den Ernstfall kann sich jeder von Qualität und Härte der Panzerung überzeugen. Auf ein 30 x 30 cm großes Stück der 300 bis 3000 Dollar teuren Kleidung wird aus einer Entfernung von 6 Metern geschossen. Für die kugelsicheren Einlagen kein Problem. Der Träger käme mit ein paar blauen Flecken davon. Ein Einschuss würde jedoch abgewehrt.
Hier ist der Einschuss. Wir sehen, wie die schussfeste Einlage die Energie des Projektils kreisförmig aufgenommen und wie sich das Projektil verformt hat. Und wie heiß es jetzt ist.
Im Januar 2006 eröffnete Caballero in Mexiko-Stadt die erste Boutique für kugelsichere Mode. In Mexiko fand auch die erste Modenschau mit kugelsicherer Garderobe statt. Für den Kolumbianer allerdings nicht genug. Er steckt sich höhere Ziele. Ein Geschäft möchte er eröffnen, in der Welthauptstadt der Mode, in Paris. Nach seinem Erfolg in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, in Russland, Spanien und in den USA ist das gewiss. Alles andere als ein Problem.
Und weil es so gut zum nächsten Thema passt, hören wir jetzt ein Lied von Rase über den Grenzzaun des Todes.
Paso a paso sentía gris melodía de granos de arena y viento bailando en la lejanía. Dejo atrás mi tierra, sumida en la desgracia del olvido y que agoniza por el SIDA. Nubes formadas por suspiros, ríos de llanto, ira. Sierra Leona, no hay salida. El camino oscuro profana mis miedos, mi sangre se vuelve hielo, el ocaso ilumina el cielo. Luz de luna que descansa sobre dunas del desierto, senderos de plata, sueño, despierto. El camino es largo. Cerca de Jamada en el Sahara, pies descalzos y un sabor amargo, hedor de miles de cuerpos en letargo. El desierto llama a la muerte por encargo. La sed del hambre y el cansancio aturden mis sentidos y mi ánimo. Alguno más débil murió cuando golpea el día y se vuelve más cálido. La arena es un imperio de espejismos bajo el sol. Llegó a su fin el dorado manto árido. A mis espaldas dejo Argelia, sudor y pánico, Marruecos. Última puerta hacia el mañana, su maleza me llama, escaparé de sus llamas.
Vom 7. bis zum 11. November fand das erste Grenzcamp zwischen Mexiko und den USA statt. Es befand sich auf beiden Seiten der Grenze, im kalifornischen Calexico und in der mexikanischen Schwesterstadt Mexicali, direkt am Grenzzaun, unter den misstrauischen Augen der Border Patrol. Ähnlich wie Tijuana ist Mexicali Sprungbrett für viele Latinos, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum illegal in die USA einreisen wollen. Mit dem gemeinsamen Camp wollten die Aktivistinnen für eine Welt ohne Grenzen demonstrieren, Kontakte knüpfen und Widerstand zeigen gegen die Grenzpolitik und gegen die Missstände, die damit verbunden sind. Rassismus, Repressalien und Deportationen. Durch Verhandlungen mit der Border Patrol konnte das Camp auf einem grenzübergreifenden Terrain durchgeführt werden, welches nur durch den berühmt-berüchtigten Metallzaun getrennt wurde.
We have now won a free area.
Tatsächlich haben wir einen freien Zugangsbereich auf beiden Seiten der Grenze gewonnen. Jetzt wird der Bereich von Leuten gefüllt. Sie campen dort. Die Leute auf beiden Seiten sprechen miteinander, umarmen sich. Jetzt haben wir ein Camp, was das eigentliche Ziel unserer einjährigen Planung war.
Es gab Aktionstage gegen den Grenzzaun, gegen Kapitalismus und gegen die Internierung von illegalen Einwanderinnen. Zu den Aktionen, an denen bis zu 500 Menschen teilnahmen, gehörten ein lautstarker Besuch bei einem der größten Internierungslager in den USA, El Centro, sowie eine Gedenkveranstaltung am Holtville-Friedhof. Dort liegen viele der Namenlosen, die beim Versuch, die Grenze zu überqueren, ums Leben kamen. Allein in diesem Jahr sollen es um die 500 Menschen gewesen sein. Sie liegen dort als John Doe bzw. Jane Doe, dem englischsprachigen Begriff für nicht identifizierte Personen. Niedergelegte Blumen oder Kreuze werden von den Landverwaltern wieder entfernt. Ergänzt wurde das Camp durch Workshops und Diskussionen auf Englisch und Spanisch. Am 11. November, dem letzten Tag des Camps, fand eine gemeinsame Kundgebung auf beiden Seiten des Zaunes statt. Es wurde gesungen, getanzt und am Metallzaun gerüttelt. Doch obwohl diese Kundgebung genehmigt war, kam es zu Ausschreitungen seitens der amerikanischen Grenzpolizei. Mit Schlagstöcken und Pfefferspray ging sie auf die friedlich Protestierenden los und zeigte sowohl ihnen als auch den jenseits des Zaunes versammelten mexikanischen Aktivistinnen, was illegale Einwanderinnen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu erwarten haben. Drei Personen wurden festgenommen, einer von ihnen wurde erst nach 9 Tagen freigelassen. Er wird beschuldigt, einen Beamten angegriffen zu haben. Trotz oder gerade wegen der Repressalien sollen die gesammelten Erfahrungen verwendet werden, um im nächsten Jahr ein neues Grenzcamp zu organisieren. Weitere Infos findet ihr unter www.noborderscamp.org.
Incierta. Llegamos a un bosque donde se vislumbran vallas, mi ansiedad despierta. Dormir es prescindible, soñar con lo imposible es rozar con la mirada la terrible puerta. 6 metros de alambrada se alzan al alba, la libertad se llama Ceuta y me deja sin habla, sin armas. Le pido a Dios por mi suerte, me enfrento en la batalla de la valla de la muerte. Escaleras artesanales, nuestro puente, peldaños de esperanza, miedo inexistente. Somos 90 inmigrantes, cristianos, árabes, hijos del mismo éxodo, hijos del hambre. La ilusión pierde su brillo cuando el ruido de un casquillo cae al suelo y escalera en mano miro al cielo. Frente a mí la guardia civil, tras mi sombra guardia marroquí previene al ritmo de un fusil. Puso la escalera en la alambrada, voy subiendo sin aliento en una escena gélida. Alguien dispara, gritos ensordecen mi vida mientras mi corazón me habla. ¡Salta! ¡No hay salida!
Tom Joe, die Hauptfigur aus dem sozialkritischen Roman von John Steinbeck, Die Früchte des Zorns, war kämpfender Landarbeiter im frühen 19. Jahrhundert. Heute sind es Millionen, die solche wahren Rollen im Alltag spielen. Es sind Millionen Land- und Industriearbeiter ohne Dokumente, ohne Vertrag, die in den USA arbeiten, leben und Steuerabgaben zahlen. Sie sind durch die ökonomischen Bedingungen in ihren Heimatländern südlich der US-Grenze, insbesondere Mexiko, gezwungen, ohne Papiere die Grenze zu USA zu überqueren. Das Stichwort Cruzar beschreibt für viele die tagtägliche Erfahrung von Crossing the Border. Das ist auch der Titel eines Buches von Justin Akers-Chacon und Mike Davis zu Migration und Klassenkampf in der US-amerikanischen Geschichte. Es ist dieses Jahr auf Deutsch im Aufbau Verlag erschienen.
Das Buch beginnt mit einem historischen Abriss der Arbeitsmigration und ihrer Arbeitskämpfe seit dem späten 19. Jahrhundert. Die ersten Kapitel zeigen uns die Hauptakteure des weißen Terrors in der kalifornischen Geschichte, gestern wie heute. Von den Pinkertons, einer Sicherheits- und Privatdetektivfirma, die als Streikbrecher und Schlagtruppen eingesetzt wurden, über die weißen Vigilantengruppen, Mobjustiz, Ku Klux Klan-Terror und schließlich bis zu den heutigen Minutemen, eine paramilitärisch organisierte Gruppe, die sich an den Grenzen zwischen USA und Mexiko aufhält und Leute schikaniert, die versuchen, illegalerweise die Grenze zu den USA zu überqueren.
Zunächst beschreibt Justin Akers-Chacon die heutige Situation in Mexiko, wo das Land und seine Einwohner im Netz des US-Imperiums gefangen sind. Die heutige Politik zwischen den USA und Mexiko kennzeichnet sich als ein Szenario aus wahrhaft globalisierten Arbeitern, die oft genauso weite Strecken wie die Gütertransporte zurücklegen müssen, ohne die gleiche Bewegungsfreiheit genießen zu können. Wiederum spielt sich die heutige Politik vor einem Hintergrund der Eroberung und imperialistische Maßnahmen seitens der USA gegenüber Mexiko.
Wiederum schaffen die Arbeitsmigranten aus Mexiko, die aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit ihr Land verlassen müssen, eine andere amerikanische Arbeiterklasse. Diese Klasse hat eben ihre historischen Wurzeln. Im dritten Teil untersuchen die Autoren die Geschichte des Bracero-Programms, ein Gastarbeiterprogramm, das 1954 abgeschafft wurde. Das Erbe des Programms war ein Massenschwindel an diesen Landarbeitern und ihren Familien.
Die Autoren schildern die Doppelmoral, die bezüglich der Arbeitsmigration diese Verhältnisse fortsetzt und die Bedingungen für die gegenwärtige Militarisierung der Grenze schafft. Einerseits behauptet das rechtsextreme Lager, dass die undokumentierten Arbeiter das Land verlassen sollen. Andererseits wird oft ein Auge von den Behörden zugedrückt, weil Arbeiter ohne Papiere es schaffen, die Löhne niedrig zu halten und für Konkurrenz unter den Arbeitern zu sorgen. In der heutigen Migrationsdebatte ist es aber das rechtsextreme Lager, das den medialen Ton in der aktuellen Migrationsdebatte in den USA angibt.
Nach der Logik der Minutemen würde, wenn die Papierlosen herausgedrängt und die Grenzen geschlossen würden, der US-Kapitalismus den Einheimischen bzw. den weißen Einheimischen entgegenkommen und ihnen ein größeres Stück vom Kuchen anbieten. Diese Illusion macht die Nativisten blind für die tatsächliche Quelle ihrer Unterdrückung. Als Individuen ohne Vorstellung von Kollektivität suchen sie sich Feinde, die schutzloser sind als sie selbst, um ihre eigene Ohnmacht zu rationalisieren. In ihrer Blindheit bekämpfen sie Teile der US-Gesellschaft, die vom selben System noch mehr unterdrückt werden. Je hilfloser sie sich fühlen, umso mehr attackieren sie die Migrantinnen und Migranten und vergrößern damit, indem sie die Vorstellung von Rasse und Staatsangehörigkeit einsetzen, um die Arbeiterklasse zu spalten, die Macht, die das Big Business über alle ausübt.
Der letzte Teil des Buchs handelt von einer neuen Bewegung, die aus dieser langen Geschichte der Unterdrückung der Arbeitsmigrantinnen entstanden ist. Landarbeiteraktivist César Chávez war für viele der Martin Luther King der Landarbeiterbewegung in den 1960er Jahren. Autor Mike Davis beschreibt darüber hinaus die Service Employees International Union Kampagne der 90er und andere Kampagnen. Es gibt auch heute in den USA No Border Movements, die von der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre inspiriert worden ist.
Daraus ist eine neue Bürgerrechtsbewegung entstanden, die weltweit am 1. Mai 2006 in den Massenprotesten überall in den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Autoren schließen ihr Buch mit einem Aufruf zur internationalen Solidarität ab. Der Titel des Buches ist Crossing Borders – Migration und Klassenkampf in der US-amerikanischen Geschichte von Justin Akers Chacon und Mike Davis. Das Buch ist dieses Jahr auf Deutsch im Verlag Assoziation A erschienen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de